Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi, heute an meiner Seite der Dennis. Dennis, wir sind in trauter Zweisamkeit, ganz allein, nur wir beide. Guten Abend, Dennis.
Schönen guten Abend, Tobi. Ach, wie schön.
Wie schön, genau. Und wir sprechen über das, ich sag mal, S-Bahn-Duell, die S5. Fährt nach Paderborn, also ja, wenn es ein 9-Euro-Ticket-Spiel gibt, dann ist es das, oder?
Aber volle Möhre, oder? Also ja, ich glaube, in 2 Stunden bist du da.
Ja, ist also trotzdem eigentlich lang, aber es fährt eine S-Bahn hin.
Es fährt eine S-Bahn, also in ein anderes Bundesland, das ist auch so ein bisschen strange, oder?
Ja, das müssten wir eigentlich mal recherchieren, wie es dazu gekommen ist, dass eine S-Bahn nach Paderborn fährt, oder?
Das Paderborn-Rätsel, also nach der Bielefeld-Verschwörung das Paderborn-Rätsel.
Oh, da sind wir was Großes auf der Spur.
Ich denke auch.
Ja, und was Großes auf der Spur ist auch Hannover 96, denn die möchten den ersten Sieg einfahren. Und das wollen sie tun mit ein paar Fans im Rücken. 96 hat bekannt gegeben, dass für das Paderborn-Spiel insgesamt 10.000 Karten verkauft sind bisher. Und es sollen 2.500 Fans aus Hannover sein, also immerhin. Ein Viertel der verkauften Karten gingen an Hannover 96. Also es wird wieder stimmungsvoll, kann man erwarten.
Auf jeden Fall. Also klingt jetzt nicht nach einem Auswärtsspiel für uns.
Nee, und ich finde auch, also das, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber wenn man dann mal so Spiele in Paderborn guckt, ich finde das Stadion auch nicht so schön, aber ich will den jetzt nicht zu nahe treten, ich will es gar nicht so negativ machen. Sie schonen ihre Stimmen eher.
Ja, es wird sicherlich nicht so ein Hexenkessel wie auf dem Betzenberg. So, da das können wir können wir uns drauf einigen. So.
Und das könnte, das könnte uns, denke ich, auch in die Karten spielen. Und ich würde sogar fast darauf setzen, dass unsere lauter sein werden. Das ist natürlich immer als Auswärtsmob, versuchst du natürlich immer irgendwie ganz stimmgewaltig zu sein, weil normalerweise die Heimkurve im Vorteil ist. Ich glaube aber bei solch einer Verteilung, auch in dem Kasten, in dem man da spielt, kann das für uns, glaube ich, zumindest jetzt kein Nachteil sein. Ich befürchte für Paderborn, ja. Und ich erwarte von unseren Fans eigentlich, dass sie lauter sind.
Da würde ich auch mal von ausgehen.
Definitiv. Ja, und für all die HörerInnen, die es nicht getan haben, der André von uns, der heute leider nicht mit dabei ist, der war bei den Kollegen vom Padercast Anfang der Woche zu Gast. Wer die Folge noch nicht gehört hat, schaut mal auf unserem Twitter-Profil. Wir haben es auch retweetet. Und sonst schaut ihr mal einfach in euren Podcatcher nach dem Padercast und da könnt ihr in der letzten Folge den André hören. Ist eine sehr lange Folge, aber ich glaube so ab der Hälfte knapp, ne, war André mit dabei.
Ja, ich glaube so ab einer Stunde kommt er dann auch zu Wort und ganz schöne Folge, kann man mal reinhören. Sehr sympathische Kollegen und ändert nichts daran, dass wir sie wegfiedeln werden am Wochenende.
Ja, aber sowas von, das denke ich doch auch. Also, und Paderborn ist jetzt auch nicht, also, das sind jetzt auch keine, ich meine, gut, ich denke jetzt an unschöne Spiele, als André Breitenreiter da noch Trainer war, sie gerade aufgestiegen waren in die Bundesliga und Moritz Stoppelkamp wäre da so ein Name, der mir da einfiele. Erinnerst du dich noch an das Tor von der Mittellinie beinahe, ne?
Ja, ich glaube, das ist ja immer noch in irgendwelchen Bundesliga-Rückblenden immer noch eines Toll. der Tore des Jahres oder so, ganz schlimm. Ja, ausgerechnet auch Stoppelkamp, der, ich weiß nicht, hier Vorbereitungsweltmeister bei uns und dann ja, aber nichts getroffen. Ja, das war ganz bitter. Und naja, da ist ja theoretisch auch wieder so ein bisschen der Teppich ausgerollt, ne, für so eine Geschichte, oder?
Also du meinst Florent Musiala? Mhm. Ja, du, ich muss dazu sagen, ne, wir haben ja hier eigentlich immer gebetsmühlenartig darauf hingewiesen, dass Flo seine besten Spiele gemacht hat, wenn er sehr mal gute Spiele gemacht hat, wenn er im Zentrum gespielt hat. Und das hat ja irgendwie kein Trainer, also ich durfte jetzt lesen, 5 Trainer seien an ihm verzweifelt, würde ich gar nicht so unterschreiben. Ich würde einfach sagen, 5 Trainer haben ihn nicht da eingesetzt, wo er am stärksten ist. Und das ist im Zentrum. In Paderborn spielt er im Zentrum und hat auch schon in der letzten Rückrunde gezeigt, dass er für die ein extrem wichtiger Spieler ist. Hat auch gegen uns getroffen, Dennis, du erinnerst dich vielleicht noch?
Ja, ich danke, dass du es nochmal erwähnst. Ich habe es versucht zu verdrängen.
Keine Chance. Ja. Und er hat nicht, er hat gejubelt, übrigens.
Ja, das fand ich auch bemerkenswert. Das hat er damals, als er bei uns gespielt hat, gegen den, was war das, KSC oder so.
Ja, hat er auch jetzt nicht gemacht. Also auch als Paderborn 5-0 gewonnen hat beim KSC, hat er auch getroffen, hat er auch nicht gejubelt. Also das zeigt dann schon, wie viel Frust er dann doch hier geschoben haben muss. Und das ist dann wirklich der Teppich bereitet, das kann man, glaube ich, so sagen, für die tolle Geschichte. Er soll wieder fit sein.
Er soll wieder fit sein? Okay.
Ja,
er soll wieder fit sein und gegen Düsseldorf war er ja nicht so stark, ist dann auch ausgewechselt worden.
Angeschlagen, glaube ich, ja.
Ja, so, ja, er war leicht angeschlagen auch, ne? Und mal gucken, also DFB-Pokal war er nur auf der Bank. Mal schauen, ich bin gespannt. Aber jeder Trainer, wenn er fit ist, wird er ihn bringen gegen den Ex-Verein und extra Motivation und so. Das ist ja immer ein Thema. Also,
ja, gehe ich auch. Also, Kwasniok wäre dumm, wenn er es nicht täte, glaube ich. Denn Flo wird nochmal eine extra Portion Motivation mit an den Start bringen und das kann für Paderborn nur zum Vorteil sein. Aber ich vertraue da auch so einem Phil Neumann, der wird den und einem Fabian Kunze vielleicht und so, weißt du, die werden dem schon die Lust nehmen.
Ja, das macht, glaube ich, tatsächlich keinen Spaß, gegen unsere beiden da zu spielen. Schauen wir mal.
Also, schauen wir mal, ja eben, das, mehr können wir gerade eh nicht tun. Also Paderborn gestartet sehr, sehr fulminant, war der erste Tabellenführer, 5-0, beim doch hochgehandelten und mit unserem ehemaligen Kapitän verstärkten, in Anführungszeichen, Karlsruher SC, liebe Grüße an Marcel Franke an der Stelle, 5-mal hat Paderborn da getroffen und hat also auswärts gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt, war der erste Tabellenführer, dann gegen Düsseldorf, war es ein bisschen schwieriger. Sie sind in Rückstand geraten. Das ja bei Karlsruhe, wobei man sagen muss, das Spiel in Karlsruhe war auch lange Zeit ausgeglichen. Und dann aber war so der erste Treffer war der Dosenöffner. Und dann kam das zweite schnell hinterher und dann fielen die Tore halt. Und das blieb dann im Heimspiel gegen Düsseldorf aus. Und Düsseldorf hat, wieso Paderborn eigentlich zwei Heimspiele gesagt?
Düsseldorf war, ja, genau.
Es war genau andersherum. Was ist denn schon wieder los hier? Also 5-0 war zu Hause. Gegen den KSC und das 1-2 war in Düsseldorf. War es 1-2 überhaupt? Ja, war 1-2.
Ja, war 1-2, genau.
Genau. Und da ist eben der SC Paderborn nicht in Führung gegangen und Düsseldorf konnte das dann ganz geschickt machen mit dem 1-0. Dann Paderborn auch so ein bisschen kommen lassen und dann eben am Ende die Nase vorn haben. Also ist das so, es ist ja so ein bisschen auf und ab, klar, erst 2 Spieltage, okay, jetzt will ich es nicht zu hoch hängen. Aber wenn wir uns auch mal die letzten Jahre des SC Paderborn anschauen, also von André Breitenreiter aus der dritten Liga in die erste Liga geführt. Und dann ging es auch postwendend gleich wieder zurück. Und wenn man ehrlich ist, waren sie sportlich auch aus der dritten Liga abgestiegen und durften nur in der dritten Liga bleiben wegen des Lizenzentzugs von 1860 München. Also, was kann man von Paderborn da halten? Was ist denn da los? Also,
aber seitdem hat sich ja doch einiges getan, muss man sagen. Und ich finde, sie haben jetzt auch eine starke Saison gespielt. Und die Mannschaft ist weitestgehend zusammengeblieben. Sie haben sich auch noch punktuell verstärkt. Also ich würde die auch schon so in das obere Drittel der Liga, der zweiten Liga einsortieren. Meine, das hat Stefan Leitl heute bei der PK auch so gesehen.
Ja.
Also die sind schon, also die darf man nicht unterschätzen und fairerweise irgendwie bei, also in Düsseldorf darf man auch verlieren, weil die sind momentan, glaube ich, auch recht gut dabei.
Sind sie, ja.
Also insofern, ja, und sie haben sich echt, also im Gegensatz zu uns haben sie, hat Paderborn sich jetzt echt warm geschossen im DFB-Pokal, muss man mal sagen.
10-0.
Ja, also ordentlich. Ja. Also ich würde die nicht unterschätzen, muss ich ganz klar sagen.
Unterschätzen, glaube ich, kann man die nicht. Das ist ein ganz, ganz schweres Auswärtsspiel. Und was Paderborn im Vergleich zum letzten Mal besser gemacht hat, als sie sind ja dann auch wieder, wo sie nicht abgestiegen sind, Nummer 2 Ligen wieder hoch. Also waren dann ja. wieder in der Bundesliga, sind dann abgestiegen und haben es dann diesmal geschafft, diesen Fall, den sie ja beim letzten Bundesliga-Aufstieg hatten, zu verhindern. Und ich glaube, Lukas Kwasniok ist, also Steffen Baumgart war natürlich schon ein irrer Typ. Ja, und der zeigt ja auch in Köln, dass er erfolgreich sein kann. Und der Kwasniok ist ja ein ähnlicher. Also, ich meine jetzt so vom Auftreten her, jetzt nicht unbedingt von der Spielart her, aber vom Auftreten her an der Seitenlinie sehr motivierend, möchte ich mal sagen. Also so eine echte Type. Da hat man, glaube ich, den Abgang von Steffen Baumgart gut kompensiert.
Ja, also schwer, muss man sagen, so jemanden zu kompensieren vom Typ her. Aber ja, würde ich auch sehen, ist ganz gut ausgegangen so. Und ich meine, die sind immerhin Siebter geworden, ne? Also letzte Saison.
Sie hätten sogar vielleicht nochmal einen Tick höher anklopfen können. Also da lief jetzt auch nicht alles perfekt. Aber du hast gesagt, es ist eigentlich die Mannschaft zusammengeblieben, punktuell verstärkt. Ja, ich bin deswegen sehr gespannt. Die beiden Spiele taugen jetzt, gut, das gegen KSC war schon sehr beeindruckend vom Ergebnis, vom spielerischen bleibe ich bei, ist dann auch viel für Paderborn gelaufen und der KSC war irgendwann einfach nur noch nicht mehr auf dem Platz. Und in Düsseldorf waren sie gefordert. Also ich hoffe, dass 96 sie genauso fordern kann, dass 96 da das, was Stefan Leitl ja auch heute gesagt hat, die Jungs müssen sich mal belohnen und dergleichen. Ne? Wir müssen auch frisch sein, also muss ein schnelles Gegentor verhindern. Glaube ich, also das sind ja unsere Schwachstellen gerade, ne? Also die erste Viertelstunde und die letzten 5 Minuten. Also ich sag mal, wenn die 20 Minuten nochmal hochkonzentriert gespielt werden würden, dann habe ich eigentlich ein gutes Gefühl für Paderborn.
Ja, würde ich ähnlich sehen. Also wir sollten tatsächlich auch echt zusehen, dass wir ruhig erstmal reinkommen, Ballkontrolle bekommen, weil das ist eine unserer absoluten Stärken. Also wenn wir das ausspielen und ruhig am Ball bleiben und dann den Gegner auch unter Druck setzen, da kann was passieren und das ist dann auch ein Momentum, was für uns laufen kann.
Bin ich absolut deiner Meinung und das liegt jetzt halt an der Mannschaft, ob sie das auch so umsetzen kann oder ob sie mit dem Kopf erst noch in der Kabine sind und dann kurz vor Abpfiff schon in der Kabine sind. Das muss raus aus den Köpfen und wenn das gelingt, glaube ich, ist auch beim SC Paderborn was drin. Das ist aber auch ein Gradmesser, also St. Pauli war schon ein Gradmesser in meinen Augen und auch Paderborn. Also es gibt leichtere Auftaktspiele als Lautern, St. Pauli, Paderborn und plötzlich danach ja Jan Regensburg, die ja es ähnlich anstellen wie in der vergangenen Saison, plötzlich wieder so einen fulminanten Saisonstart hinlegen wollen augenscheinlich. Also gibt leichtere Programme, aber also für mich ist Paderborn jetzt auch nicht die Mannschaft, wo man hinfahren muss und sagen muss, jetzt hoffentlich schießen die uns nicht ab.
Nein, also wir können da schon mit breiter Brust hinfahren und wir können da definitiv was mitnehmen und wir sollten auch ehrlich gesagt mal vielleicht jetzt mal ein Ausrufezeichen setzen, dass wir eben doch einer der Favoriten sind, für den uns alle halten, augenscheinlich in der Liga.
Ne? So. Ja, und wir uns ja auch, aber da kommen wir ja später noch zu, wenn wir nochmal genauer auf 96 blicken. Aber halten wir also fest, es wird relativ gut besucht sein in Paderborn für ein relativ kleines Stadion. Einige 96er fahren mit, es wird einen Entlastungszug geben, ihr könnt aber auch mit der S5 dahin fahren, ganz entspannt. Und voller Vorfreude auf das Spiel und auf einen hoffentlich guten Auftritt unserer Roten. Und worauf wir uns sportlich einstellen können und welche Tipps und Tricks und Kniffe Alexander Kiene für unsere Roten parat hält, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause in unserem Kiene-Kompakt über den SC Paderborn. Aber das, wie gesagt, nach einer kurzen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zu Kine Kompakt, unserer Taktikanalyse mit unserem Fußballlehrer Alexander Kine vor dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Alex, erstmal einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Tobi.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch.
Ja, danke. Das, erstens freut mich das und zweitens, ja, das stimmt, das geht mir auch gut. So, 96 hat statt 6 Punkte nur einen Punkt. Sie haben wieder mal nicht so ganz auf dich gehört und ein blödes Gegentor bekommen in der Nachspielzeit gegen den FC St. Pauli. Mal gucken, alle guten Dinge, sagt man ja, sind drei. Das Pokalspiel klammere ich mal aus. Jetzt steht das Auswärtsspiel beim SC Paderborn an. Alex, was kannst du uns über den SC Paderborn sagen? Was haben wir da so für eine Ausgangssituation? Ja, leg los.
Ja, wenn man sich mit der Entwicklung des SC Paderborn beschäftigt, dann kommt man in der jüngeren Historie der letzten 5-6 Jahre auf jeden Fall auf einen Namen, der diesen Verein und auch insgesamt die Ausgangslage entscheidend geprägt hat, auch viel für das Image des Vereins getan hat und einen neuen, jungen Weg des SC Paderborn auf den Weg gebracht hat. Das ist der gebürtige Hannoveraner Markus Krösche, der als Geschäftsführer Sport in den letzten Jahren viel dafür getan hat, dass der SC Paderborn da ist, wo sie jetzt sind. Man muss dazu wissen, dass Paderborn ja nach dem Abstieg aus der Bundesliga im Jahr 2015 unter André Breitenreiter durchgereicht wurde bis in die Niederungen der dritten Liga. Man ist dann sogar abgestiegen eigentlich in die Viertklassigkeit, hat dann aber nur die dritte Liga halten können, weil 1860 München die Lizenz entzogen wurde. Und Markus Krösche, der im Laufe der Drittligasaison installiert wurde als Geschäftsführer Sport, hat dann einen neuen SC Paderborn kreiert. Er hat zum einen den dann ja sehr erfolgreichen Trainer Steffen Baumgart installiert. Und er hat auch eine klare Spielidentität zusammen mit dem Trainer entwickelt, auch eine klare Transferstrategie mit vielen jungen, hungrigen, dynamischen Spielern auf den Weg gebracht. Und man hat dann in den Folgejahren gesehen, dass der Weg des SC Paderborn wieder nach vorne gegangen ist. Man ist zweimal in Folge aufgestiegen und konnte so sehr viel für den neuen Weg, die neue Richtung machen. Erfolg weckt immer Begehrlichkeiten. Und so ist es ja dann auch gekommen, dass beide Erfolgsgaranten, nämlich Krösche und Baumgart, mittlerweile bei anderen Vereinen erfolgreich tätig sind. Krösche in Frankfurt und Steffen Baumgart beim 1. FC Köln. Das neue sportliche Duo heißt Fabian Wohlgemuth als Geschäftsführer Sport und Lukas Kwasniok als Trainer. Sie haben diesen Weg, der geebnet wurde, fortgesetzt. Fabian Wohlgemuth kenne ich noch sehr gut aus seiner Zeit als NLZ-Leiter beim VfL Wolfsburg. Er hat natürlich ein sehr gutes Netzwerk, gerade auch was junge Spieler betrifft, und versucht das jetzt auch in Paderborn fortzuführen. Und Lukas Kwasniok hat ein Stück weit die Spielidee von Baumgart modifiziert, ein bisschen mehr hin zum Ballbesitzfußball, aber auch mit sehr vielen dynamischen Elementen. Und so versucht man jetzt, den SC Paderborn weiterzubringen. Und man hat in der letzten Saison gesehen, wo die Mannschaft Siebter geworden ist, ja, dass man auch da schon viele gute Spiele gemacht hat, sehr erfolgreich Dinge auf den Weg gebracht hat. Vielleicht noch nicht ganz so konstant, wie man sich das gewünscht hat, um vielleicht auch ganz oben anzuklopfen. Aber der Weg ist geebnet. Und ich denke, und das haben die ersten Wochen der neuen Saison gezeigt, dass mit dem SC Paderborn zu rechnen ist. Sie haben eine gute Vorbereitung gespielt, verbunden mit einem Trainingslager in den USA, auch mit erfolgreichen Testspielen gegen Ajax Amsterdam, gegen den VfL Bochum, die sie gewonnen haben. Und sie haben das auch mit in die neue Saison transportiert, haben das erste Heimspiel mit 5:0 gegen den KSC gewonnen, waren also erster Tabellenführer der noch jungen Saison. Und man konnte da schon sehen, nach einem 0:0 zur Pause, dass sie in der zweiten Halbzeit dann auch offensiv für Furore gesorgt haben, sehr viele Tore erzielt haben und offensiv einfach Qualität auf den Platz gebracht haben. Im zweiten Spiel mussten sie gegen Düsseldorf die erste Niederlage einstecken und da konnte man auch sehen, dass diese neu formierte Mannschaft vielleicht noch nicht diese Konstanz und Erfahrung gegen einen sehr kompakten Gegner aus Düsseldorf auf den Platz gebracht hat. Aber insgesamt erwarte ich für 96 schon ein durchaus schweres Auswärtsspiel gegen eine spielerisch gute Mannschaft aus Paderborn, die auch sehr viele dynamische Spieler in den Reihen hat und die offensiv über ein großes Repertoire an Spielern und an Qualität verfügt.
Ja, dann lass uns doch mal Ross und Reiter nennen. Was glaubst du, mit welcher Startaufstellung wird Paderborn antreten, beziehungsweise was sind so die Schlüsselspieler im Kader? Was kannst du uns da mitteilen?
Beim SC Paderborn ist es in dieser Saison auch wieder natürlich zu einigen Kaderveränderungen gekommen. Das ist auch ein Stück weit normal für diesen Weg, den der Verein geht. Weil zum einen ist es so, dass Spieler, die performen, häufig von größeren Vereinen weggekauft werden. Zudem arbeitet der Verein auch mit dem Leihspielerprinzip. Das heißt, junge Spieler dazu zu holen, sie auszuleihen und ein Stück weit auch dann zu entwickeln. Ja, und dann gehen sie wieder zu ihren Stammvereinen und man muss gewisse Dinge wieder neu aufbauen. So ist es auch aktuell gewesen. Man hat einige Stammkräfte auch verloren. Ich finde auch, dass man mit Philipp Clement einen sehr guten Mittelfeldspieler für die zweite Liga wieder zurück an den VfB Stuttgart geben musste. Den hatte man ausgeliehen. Man hat im vergangenen Winter schon mit Sven Michel den Topscorer verloren an Union Berlin. Und ja, so musste man sich ein Stück weit jetzt in der Vorbereitung wieder neu erfinden. Man hat zum einen Zweitliga-Erfahrung dazugeholt mit Spielern wie Leipertz und Bormuth. Und man hat auch wieder junge Spieler mit Potenzial verpflichtet aus unteren Ligen, wie Conte und Obermeier aus Magdeburg, wie Tachi aus Dortmund oder auch Kleefisch von Viktoria Berlin. Ich erwarte zu Hause wieder einen mutigen, offensiven SC Paderborn aus einem 3-5-2-System. Dieses System haben sie in allen drei Pflichtspielen unter Lukas Kwasniok praktiziert, mit einer insgesamt offensiven Ausrichtung. Von der ersten Elf kann man sagen, dass gerade auch in den ersten beiden Partien gegen den KSC und gegen Fortuna Düsseldorf die gleiche Formation begonnen hat. Im Pokalspiel letzte Woche gegen Wernigerode, was man ja mit 10:0 gewonnen hat, wurde auf 8 Positionen durchrotiert. Ich erwarte aber im Prinzip die Spieler, die in den ersten beiden Zweitligaspielen auf dem Platz standen. Und das waren im Tor Yannick Huth, ein sehr erfahrener Torwart, ein sehr guter Fußballer, spielt von hinten mit, ist eine Art Playmaker auch für den Spielaufbau, sehr gut ausgebildet bei Mainz 05. Und man sieht einfach, dass er für diese Mannschaft, gerade auch was die Spieleröffnung betrifft, sehr wichtig ist. Und auch insgesamt eine Ruhe und Ausstrahlung mitbringt, die der Mannschaft gut tut. Ich erwarte davor eine Dreierkette mit Van der Werf im Zentrum, mit Heuer halb rechts und mit Marcel Hoffmeier halb links. Ist eine junge Dreierkette, alles Spieler, die 23 bzw. 22 Jahre alt sind. Man hat in der Hinterhand sicherlich mit Hünemeier noch den ehemaligen Kapitän, den erfahrenen Paderborner, mit 36 Jahren, aber diese junge Dreierkette hat das Vertrauen von Kwasniok bekommen und hat auch gezeigt, dass sie von hinten raus gut Fußball spielt, insbesondere Van der Werf, versucht immer wieder das Spiel von hinten zentral aufzubauen, zu organisieren. Yannis Heuer kenne ich noch sehr gut aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg, aus der U23, wo er gezeigt hat, dass er ein sehr guter, junger, athletischer, robuster Innenverteidiger ist. Und er hat jetzt den Weg in die zweite Liga nach Paderborn geschafft. Und Hoffmeier ist aus Münster dazugekommen, mit 1,82 Meter, sicherlich nicht der größte Innenverteidiger, aber insgesamt ein spielintelligenter Akteur, der gut in diese Dreierkette passt. Davor im Mittelfeld erwarte ich auf der 6 Ron Schallenberg, den Kapitän, Eigenbauspieler des SC Paderborn, deshalb auch eine Identifikationsfigur für den Verein, für die Fans. Klassischer Sechser vor der Abwehrkette, Quarterback, der sehr diszipliniert die Position hält, der auch dort versucht abzuräumen, sehr laufstark und sehr bissig auch in den Räumen agiert und deshalb auch eine wichtige Rolle in diesem Mannschaftsverbund einnimmt. Auf den Halbpositionen davor spielen Robert Leipertz und Flo Muslia. Ja, Muslija brauche ich allen 96-Fans eigentlich nicht vorstellen. Wir kennen seine Stärken, wir kennen sicherlich auch seine Defizite. Muslija hat auf jeden Fall in Paderborn schon gezeigt, dass er im Zentrum deutlich wertvoller ist als außen. Er hat ja bei 96 häufig auch auf einer Außenstürmerposition gespielt. Ich sehe ihn auch ganz klar eher im Zentrum, weil er dort über seine Qualitäten im 1 gegen 1, auch im Passspiel nach vorne und auch durch seine Abschlüsse aus der zweiten Reihe Qualitäten besitzt. Und das hat er immer mal wieder auch schon im letzten halben Jahr für Paderborn auf den Platz gebracht. Vielleicht nicht so konstant, das kennen wir auch, aber er ist schon ein Spieler, den man unter Kontrolle halten muss und der auch den Unterschied machen kann. Leipertz ist dazugekommen von Heidenheim mit 29, ein sehr erfahrener Spieler, der auch wichtig ist in diesem Verbund, der sehr laufstark und bissig ist, auch immer wieder nach vorne reingeht, dynamische Tiefenläufe für die Mannschaft einbringt. Ja, und jetzt auch schon 2 Tore erzielt hat, 1 Assist gegeben hat. Also der hat auch eine hohe Wertigkeit, sodass dieses Dreieck im Zentrum auf jeden Fall gut funktioniert. Auf den Außen, jeweils links und rechts in dem 3-5-2, spielen Julian Justwan auf rechts und wahrscheinlich Obermeier auf links. Das sind 2 inverse Außenspieler, das heißt, sie spielen fußverkehrt. Justwan hat einen Linksfuß auf der rechten Seite und Obermeier umgekehrt, sodass diese beiden Spieler, insbesondere Justwan, auch immer wieder zentral reinziehen in die Halbräume, also nicht stur die Außen halten, sondern auch immer wieder flexibel in den Räumen agieren. Und insbesondere Justwan, den ich auch aus Wolfsburg kenne, aus der U19 und U23, schätze ich sehr, weil er sehr kreative Momente hat und immer wieder gefährliche Aktionen für die eigene Mannschaft einleitet. Im Sturm, die beiden Spitzen, da spielen sie aus meiner Sicht mit Platte und mit Conte. Ein Duo, was sehr unterschiedlich ist von den Spielertypen. Platte, der typische Center, 1,90 Meter, robust, athletisch, eine absolute Kante, der gut Bälle behaupten und auch ablegen kann, der aber auch sehr abschlussstark im Strafraum ist. Und Conte, ja, ein absoluter Tempospieler, eine Rakete. Wenn der ins Tempo kommt, gerade auch in die Tiefe, dann kann er jedem Gegner wehtun. Auch der ist mir sehr gut bekannt aus seiner Jugendzeit beim FC St. Pauli. Er hat dann den Weg über Magdeburg jetzt nach Paderborn gefunden. Ist auch nicht immer konstant in dem, was er tut. Aber nochmal, wenn er ins Tempo kommt, wenn er zielgerichtet auch eingesetzt wird in die Tiefe, dann ja, kann er auf jeden Fall für große Gefahr sorgen. Sie haben dann in der Hinterhand aus meiner Sicht noch sehr gute Alternativen im Angriff mit Marvin Pieringer, den sie gerade aus Schalke ausgeliehen haben, mit Srebeni, mit Tachi. Das ist auch eine Qualität, die Paderborn hat, dass sie auch ab der 60. Minute nochmal nachlegen können mit Qualität im Angriff und deshalb insgesamt eine Mannschaft mit Qualität in der Offensive, aber auch, da werden wir gleich drüber reden, mit gewissen Defiziten in der Defensive.
Ja, du hast uns jetzt schon gesagt, auf welche Spieler wir uns vorbereiten dürfen. Gib uns doch kurz einen Einblick, was wir taktisch zu erwarten haben. Du hast es gerade schon angerissen, stark in der Offensive, aber mit Schwächen in der Defensive. Bin ich gespannt, wie du das genau meinst.
Ja, ich erwarte einen SC Paderborn im eigenen Ballbesitz, der schon zielgerichtet von hinten heraus Fußball spielen möchte, flach rauskombinieren möchte und dann natürlich das Spiel nach vorne mit sehr vielen dynamischen Elementen versehen möchte. Das heißt, sie bauen erstmal in ihrer Systematik Dreiecke auf und versuchen sich so immer wieder auch von hinten rauszukombinieren und von Zone zu Zone den Ball zirkulieren zu lassen. Konkret bedeutet das im Aufbauspiel eine sogenannte Aufbauraute mit der Dreierkette und dem Sechser davor und dann halt den Spielern, die davor in den Halbräumen und in der Spitze agieren. Und da muss ich sagen, sehe ich 2 große Stärken von Paderborn im Spiel nach vorne. Zum einen bespielen sie sehr gut die Halbräume vor der gegnerischen Kette, indem dann entweder Muslija und Leipertz erreicht werden oder alternativ, dass eine Spitze, meistens Platte, immer wieder entgegenkommt, den Ball festmacht und man dann über Steig-Klatsch-Aktionen in die Tiefe gelangen möchte. Auch ein Spieler wie Justwan geht immer wieder von außen in diese Halbräume rein und da sind sie über ihr Passspiel sehr gut in der Lage, es zu nutzen, wenn der Gegner dort nicht gut organisiert ist. Die 2. große Stärke ist aus meiner Sicht die Kreativität und Dynamik in die Tiefe. Das heißt, sie haben einerseits Spieler wie Muslija und Justwan, die viele kreative Momente in ihrem Spiel haben, sehr gut auch Räume in die Tiefe sehen und dann auch dort reinspielen Und sie haben Spieler dann wie Conte, die diese Tiefe dann auch anlaufen und ja, zielgerichtet eingesetzt werden. Da muss man immer wieder aufpassen, gerade auch in der Kette hinten, dass man eng steht, dass man sich gut auch absichert und dass man einfach diese dynamischen Laufwege in die Tiefe und auch die Pässe in die Tiefe unterbindet. Die ja, große Stärke vom SC Paderborn insgesamt im eigenen Ballbesitz ist natürlich auch das Umschaltspiel. Man konnte das insbesondere gegen den KSC sehen, nach der Führung, wenn man Räume bekommt, gerade auch in der zweiten Halbzeit, wenn die Räume etwas größer werden oder der Gegner auch in Rückstand ist und vielleicht etwas mehr öffnet, ja, dann nutzt Paderborn das mit seinen eigenen Qualitäten immer wieder aus, zielgerichtet ins Konterspiel reinzugehen. Und dann haben sie auch die Qualität, Tore zu erzielen und Spiele klar für sich zu entscheiden. Ich sehe abschließend zwei große Schwächen im eigenen Ballbesitz. Das eine ist, das konnte man auch gegen Düsseldorf sehen, sie haben Probleme, wenn der Gegner sehr kompakt ist, vor allem im Zentrum, wenn er die Halbräume gut schließt, dann haben sie relativ wenig Lösungen, spielen viel quer und zurück. Und zum anderen sind sie bei Ballverlusten auf jeden Fall konteranfällig, weil die Dreierkette, wenn sie hoch steht, im Tempo Defizite hat. Und wenn man es da schafft, immer wieder Bälle im Zentrum zu gewinnen und dann schnell in die Tiefe umzuschalten, dann kann man diese Dreierkette in den Schnittstellen immer wieder aushebeln. Mit Ball muss man auf jeden Fall erwarten können, dass Paderborn mutig und offensiv nach vorne spielt. Gegen den Ball machen sie immer wieder ein Wechselspiel zwischen einem Angriffspressing und einem Mittelfeldpressing. Sie agieren aus diesem 3-5-2. Es sind zwei Räume, die man aus meiner Sicht gut bespielen kann. Das eine ist der Raum neben dem Sechser Schallenberg. Wenn man es schafft, in diese Halbräume da reinzukommen, auch einen Spieler aus der Dreierkette möglicherweise rauszuziehen, dann öffnen sich dahinter wieder Räume, die man auch mit guten Pässen und gutem Tempo bespielen kann. Und die zweite Schwachstelle ist natürlich immer dieses Thema Dreierkette, Fünferkette. Da bist du außen in den Flügelräumen immer wieder anpressbar und auch offen für mögliche Situationen, die man dort in die Tiefe spielen kann. Und das sind Dinge, die 96 auf jeden Fall auch immer wieder umsetzen sollte.
Ja, du hast es gerade schon in deiner Analyse von dem Spiel von Paderborn angedeutet, wo du Ansatzpunkte siehst. Aber jetzt lass uns nochmal konkret auf 96 gucken. Also was sind so die Möglichkeiten, die 96 hat, um da erfolgreich zu sein?
Grundsätzlich sind meine Überlegungen natürlich immer ausgerichtet auf dieses 4-4-2-System mit Raute, was Stefan Leitl praktiziert. Das ist sein System, mit dem er auch in Paderborn spielen wird. Also gucke ich natürlich, ja, welche Lösung kann man aus diesem System gegen die Spielanlage des SC Paderborn wählen? Auch welche dynamischen Prozesse und Abläufe sind möglich? Gegen den Ball sehe ich es so, dass ich aus Sicht von 96 auch, ähnlich wie Düsseldorf das praktiziert hat, erstmal ja, sehr kompakt spielen würde, auch gar nicht unbedingt vorne massiv und hoch drauf gehen würde, sondern ich würde schon sehen, dass ich den Gegner erstmal ein bisschen anlocke und mich eher in eine Grundorganisation in der Mittelzone reinstelle und dann versuche, sie zielgerichtet anzulaufen. Und zwar so, dass ich nicht Van der Werf im Zentrum attackiere, sondern dass ich schon diesen ersten Pass nach außen in der Dreierkette zulasse, um dann Hoffmeier oder auch alternativ Heuer immer wieder anzupressen und mein eigenes Mittelfeldpressing dann auszulösen. Und dann ist es einfach wichtig, dass ich in der zweiten Linie dahinter, man ist ja normalerweise durch die Raute in einer Überzahlsituation im Zentrum, dass ich da immer wieder zusteche. Das heißt, wenn da Bälle auf den Sechser oder die Achter gespielt werden, dann muss ich da sein, dann muss ich auch Überzahl in den Räumen herstellen und muss Bälle gewinnen, weil dann kann ich es nutzen, dass Paderborn mit der Dreierkette hochsteht und dass dahinter Räume sind, die ich für mein eigenes Umschalt- und Konterspiel nutzen kann. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Dazu ist es natürlich auch wichtig, sehr gut gegen diesen Gegner im Gegenpressing zu agieren, weil auch da, wenn man Ballgewinne insbesondere in der gegnerischen Hälfte bekommt, kann ich sehr schnell mit ein, zwei tiefen Pässen und Laufwegen in den Rücken der Dreierkette kommen und dann sehr zielgerichtet zum Tor agieren. Im eigenen Ballbesitz gilt es für mich auch wieder Lösungen gegen dieses 3-5-2 des Gegners zu finden. Paderborn läuft mit zwei Spitzen an, also wäre für mich auf jeden Fall auch das Ziel, gegen diese zwei Spitzen Lösungen zu haben, um von hinten raus flach und zielgerichtet raus zu kombinieren. Ich bin grundsätzlich, ähnlich wie Stefan Leitl, immer ein Trainer, der spielerische Lösungen sucht, der wenig lange Bälle haben möchte. Und deshalb ist für mich hier die Möglichkeit da, durch einen abkippenden Sechser oder alternativ einen abkippenden Achter seitlich Überzahl im 3 gegen 2 gegen die zwei Spitzen zu stellen und so auch diese erste Linie zu überspielen. Dann ist es wieder wichtig, anzudribbeln, den Gegner dahinter wieder rauszulocken. Dann ergeben sich dahinter wieder Räume, die ich bespielen kann. Und so kann ich mich von Zone zu Zone arbeiten. Im Übergangsspiel sind für mich drei Prinzipien entscheidend. Das erste Prinzip ist das Prinzip Zwischenraumtiefe. Also, was ich vorhin gesagt habe, Räume neben dem Sechser, neben Schallenberg zu bespielen im Zwischenraum, durch eine gegenkommende Spitze, die klatschen lässt, durch einen Achter, der ins Kombinationsspiel der Raute reingeht. Und wenn ich es da schaffe, schnelle Abläufe in die Tiefe herzustellen, vor allen Dingen über die Außenzonen und die Dreierkette da in Probleme zu bringen, dann kann ich es immer wieder schaffen, hinter die letzte Linie zu kommen. Das Zweite ist, Räume überladen, insbesondere über den Flügel. Wir haben gegen St. Pauli gesehen, beim ersten Tor, das war ja diese Elfmetersituation, die dann entstanden ist, dass 96 in diesem Moment die Außenspur überladen hat, in einem 4 gegen 3. Und man hatte dann einen sehr guten Pass in die Tiefe von Köhn auf Kerk, der einen sehr guten Tiefenlauf gemacht hat. Und so hat es 96 geschafft, hinter die letzte Linie von St. Pauli zu kommen. Und auch das sind Mittel gegen diese Dreier- respektive Fünferkette des Gegners, die du immer wieder machen musst. Da gut reinzustarten, im Raum zu überladen es dann dich einfach schaffen, da dich durchzuspielen. Das Letzte ist das Thema Spielverlagerung. Wir haben gegen St. Pauli beim zweiten Tor von 96 gesehen, dass wenn man das gut umsetzt, nämlich aus dem Zentrum, aus der Raute zu verlagern auf die andere Seite, das hat Schaub in dem Moment sehr gut gemacht, dass man dann schaffen kann, über die ballferne Seite Überzahl herzustellen. Und dann hat Köhn natürlich mit diesem Traumtor gegen Pauli diese Situation perfekt zum Abschluss gebracht. Auch das sind Dinge, die du gegen Paderborn gut umsetzen kannst, gegen das System des Gegners. Und deshalb sollte 96 das beibehalten und auch wieder zielgerichtet umsetzen. Insgesamt geht es einfach auch im letzten Drittel darum, Dynamik reinzukriegen, hinter die letzte Linie, insbesondere die Dreierkette zu kommen und dann natürlich auch zielgerichtet Abschlüsse zu suchen, auch die Box immer wieder mit 4-5 Spielern zu besetzen, um dann auch bei den ersten und zweiten Bällen da zu sein. Wie gesagt, ich sehe Möglichkeiten vor allem dann, wenn man Paderborn in der Defensive vor Probleme stellt, weil da sind sie eindeutig zu knacken.
Ja, dann hoffe ich doch sehr, dass wir da Möglichkeiten finden werden, sie defensiv vor Probleme zu stellen, ohne vielleicht selber in Probleme zu kommen. Alex, vielen, vielen Dank für deine Analyse zum SC Paderborn. Ich glaube, dass wir da einiges Gutes mitnehmen konnten und ich hoffe nochmal, dass unser Trainer oder unsere Spieler mal kurz reinhören werden, damit sie, wenn sie auf dem Platz stehen, wissen, okay, das hat Alex gesagt, das mache ich mal lieber so, dann haben wir auch Erfolg. Alex, ich wünsche dir eine schöne Partie in Paderborn, viel Spaß. Ich hoffe, dass wir hinterher kurz über einen Sieg sprechen können werden, wenn wir auf den nächsten Gegner schauen und wieder deine Analyse hören dürfen. Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine tolle Analyse.
Ja, vielen Dank, Tobi. Auch dir und allen 96-Fans ein schönes und hoffentlich für 96 erfolgreiches Auswärtsspiel. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch drauf. Das tun wir und wir brauchen Rückenwind für Regensburg, glaube ich. So, in diesem Sinne, Alex, bis zum nächsten Mal.
Alles klar, vielen Dank. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zurück zum dritten und letzten Teil Vorwärts nach weit vor dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Wir haben Marco schon kennengelernt, ihr habt Alex gehört und jetzt wollen wir ein bisschen blicken auf 96. Dennis, wir sind immer noch dabei und wir haben zwei Spieltage gespielt, wir haben Pokalspiel gespielt, unglücklich auf dem Betzenberg verloren, unglücklich gegen St. Pauli das Unentschieden, zweimal frühe und späte Gegentore. In Mainz, ja, war, ich sag mal, okay. Gutes Pferd und so, ne?
Ja, absolut. Ja. Das haben wir niedersächsisch erledigt.
Oder, finde ich auch. Und den Braunschweiger ja auch im Griff gehabt, der sich irgendwie nicht im Griff hatte. Schade, dass er nicht blau-gelbe Haare hatte.
Ja, der war ein bisschen übermotiviert, ne? Hatte man ja, ne? So ja. Den Eindruck.
Ja, er hat ja auch vor dem Spiel gesagt, einmal Löwe, immer Löwe. Also das
ja, wollte er wohl zeigen. Ja. Da wollte er direkt mal eine Duftmarke setzen. Ist ihm zum Glück nicht gelungen. Und mal schauen. Peine Ost ist ja leider weitergekommen.
Das stimmt. Ich hatte mir die auch als Zweitrundenlos gewünscht. Ich bin da aber ziemlich alleine mit.
Ja, du willst auch, also ja, ich stehst schon so drauf, ja, oder? Du, ja, das, so ja, richtig, ja. Oder? So Wasserwerfer ja. Und so findest du geil, ne?
Ja, ja, also vom Fernseher sieht man die ja nicht, ne? So, ja.
Ach so, ja gut, ja, stimmt, ja. Du kannst dann ganz entspannt in Göttingen sitzen und guckst dir das dann an. Ja, ist okay.
Also von daher, ich kann da gut reden, ne?
Also, das stimmt.
Ja. Aber es war, also ich meine, Auswärtstrend, ja, St. Pauli im Vergleich zu Lautern. Hast du auch die Kurve weiter nach oben gehen sehen in Mainz? Ich will kurz spoilern, ich nicht.
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich sag mal so, wir sind weitergekommen. Das hat ja nun auch nicht jeder Verein aus der ersten und zweiten Liga geschafft in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und insofern finde ich, ist das schon mal positiv. Auch für unsere DFB-Pokal-Geschichte, die ja auch viel Licht, aber auch sehr viel Schatten hat, finde ich das schon mal sehr positiv. Ich glaube, jedes Spiel, was diese Mannschaft bekommt, ist wichtig und gut. Und das hat Stefan Leitl ja tatsächlich auch vor dem ersten Spiel bereits gesagt, dass er das immer noch als Vorbereitungszeit sieht. Und ich sehe das auch nicht als Floskel, um irgendwie was zu erklären und zu sagen, ja, hier erwartet nicht zu viel, sondern das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass alle Mannschaften immer noch so ein bisschen dabei sind, sich zu finden. Manche mehr, manche weniger. Es gibt natürlich auch Mannschaften wie den SC Paderborn, die sind schon, sind einfach schon ein bisschen eingespielter, auch ein bisschen länger zusammen. Aber wir hatten eine wahnsinnig kurze Vorbereitungszeit und das merkt man einfach auch.
Deine Euphorie denn noch da? Also wir waren ja beide eigentlich vor der Saison der Meinung, Top 3 kann passen.
Ja, also natürlich ein bisschen gedämpft aufgrund der Ergebnisse und auch aufgrund der Spielweise teilweise. Ich bin auch tatsächlich so, was das Mittelfeld angeht, was ich ja wirklich hochgelobt habe. Absolut. Da bin ich momentan so ein bisschen konsterniert, muss ich sagen. Aber ich finde, man hat auch in einzelnen Szenen gesehen, in den Spielen, wie es laufen könnte, wenn sie die richtige Idee haben und dann auch in der richtigen Situation den richtigen Ball spielen. Also da waren viele Sachen dabei, das sah schon in Ansätzen wirklich gut aus, aber da fehlte so dieses letzte Quäntchen. Und da habe ich immer noch die Hoffnung, dass das klappt und dass die sich da zusammenfinden und dass das noch besser wird im Laufe der Saison.
Ja, unser Trainer hat gesagt, wir sind dran, hat er auf der Pressekonferenz gesagt. Wir sind jetzt mal dran. Die Jungs sind motiviert, sind gut, werden besser. Man munkelt, beim Sieg geht es aufs Maschee-Fest.
das wusste er aber nicht, ne? Also das,
nee, aber er hat gesagt, wir sind Profisportler. Es gibt noch ein paar Spiele nach Paderborn.
Ja.
Klingt jetzt nicht nach 3 Uhr nachts, aber vielleicht 22 Uhr.
Ja, es sind, genau, also ich meine, dass sie da mal ein Bierchen trinken zusammen, das ist auch völlig okay, haben sich auch verdient. Aber neben dem Thema Alkohol haben wir natürlich auch immer noch das Thema Corona und das können wir natürlich jetzt eigentlich auch nicht gebrauchen, sich irgendwie ein Großteil der Mannschaft infiziert auf dem Maschee-Fest und dann irgendwie nach einem super Sieg gegen Paderborn dann die Hälfte der Mannschaft ausfällt oder so.
Also, ja, das wäre schon blöd. Dann haben wir gegen Regensburg nämlich ein Problem. Also du sagst, deine Euphorie ist noch da. Leichte Formsteigerung, zumindest in der Liga, konnte man erkennen, aber diese ganzen Zwischentöne, ja, jetzt steht eine Gerichtsentscheidung, steht an Martin Kind und der Verein, da, etwas unklare Situation, unisono sagen aber die Spieler, die gefragt werden, ist nicht unser Thema, also haben wir nicht zu beeinflussen und wir müssen uns auf das Sportliche konzentrieren. Glaubst du denn, dass das möglich ist, also dass man das völlig ausblenden kann oder kann man sagen, na gut, komm, also wir haben unser Gehalt jetzt gekriegt, ist alles okay?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das komplett ausblenden kann.
Dann kann ich nämlich
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man sich, und das hoffe ich auch inständig, dass man sich als Profisportler dann auf das fokussiert, was ansteht. Und es ist ja nun auch nicht so, als wenn bei Hannover 96 das was ganz Neues wäre mit der Unruhe hinter den Kulissen und mit Gerichtsentscheidungen.
Okay, stimmt.
Jetzt so, also ich meine, das ist ja so ein bisschen auch ein Dauerbrenner bei uns, leider, die letzten Jahre. Und natürlich ist es jetzt, trifft es jetzt den Geschäftsführer, der maßgeblich mit dazu beigetragen hat, dass Trainer und Sportdirektor da sind und natürlich auch ein Großteil der Mannschaft. Aber letztlich, die kennen das auch, die sind Profis genug. Die werden da aber auch drüber sprechen, bin ich mir auch sicher. Ich glaube aber nicht, dass das final ihre Leistung in irgendeiner Form beeinträchtigt. Das kann ich
Wir können es nur hoffen, ne? Weil das wäre natürlich jetzt ein gefundenes Fressen. Also verlierst du jetzt gegen Paderborn in Paderborn und spielst dann auch nicht, also verlierst vielleicht sogar nochmal gegen Regensburg. Also es ist sogar, also es wäre ein Alibi, ne? Es wäre ein Alibi, das muss man ganz klar sagen.
Ja, wäre es wirklich? Da,
ja, findest du nicht? Also würde man dann über den Trainer diskutieren, über die Mannschaft diskutieren oder würde man sagen, ja, hier, seht da, die ganze Unruhe, ja, so.
Weiß ich, ja, ich weiß, was du meinst. Also hat man jetzt ja auch gesagt vor dem DFB-Pokalspiel, ne? Also das, da war es ja ganz frisch und da hat man ja auch gesagt, wow, wenn das jetzt schief geht, gerade erste Runde, 96 Pokalhistorie, ist glücklicherweise gut gegangen und letztlich, wie wir da gewonnen haben, interessiert da nachher auch keinen mehr, Hauptsache zweite Runde. Und insofern kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass das jetzt ein Riesenthema ist, weil es jetzt auch alles ja noch in der Schwebe ist. Also ich meine, ich glaube, vor Mitte August werden wir keine Entscheidung bekommen. Und gut, wenn wir dann eine Entscheidung haben, dann könnte es nochmal interessant werden.
Hast du auch wieder recht. Ja, vielleicht, je nachdem, beginnt dann erst die Unruhe. Ja, genau, vielleicht beginnt dann erst die Unruhe. Ja. Und wir reden hier noch über ganz andere Dinge. Also das kann natürlich durchaus sein. Also okay, aber ja, also ich glaube, es könnte als Alibi herhalten. Ich hoffe nicht, dass es das muss. Ich gehe auch davon aus, dass wir, also der Trainer wirkte heute auf der Pressekonferenz ziemlich, ja, ich möchte sagen, überzeugt von der Mannschaft, überzeugt von dem Weg. Dann sollten wir das vielleicht auch sein. Ein bisschen irritierend finde ich dann Berichte, dass Ron Robert Zieler in Italien angeboten wurde. Man weiß aber nicht ganz genau von wem. Ja, habe ich gelesen. Zieler wäre in Italien angeboten worden. Also ist jetzt gerade Kapitän, würde gar nicht passen.
Nee, finde ich auch ein bisschen strange. Ja. Schreibt das die Zeitung, möchte ich gar nicht sagen. Mit den großen Buchstaben oder wer?
Nee, ich weiß gar nicht genau. Ich habe es, so richtig weiß ich nicht, wo ich es gelesen habe. Ich habe es irgendwo im Internet gelesen. Aber auch auf mehreren Seiten, die aber eine Quelle haben. Ja, also halten wir vielleicht auch in der. Ja. Warte mal, hat Matzak hat das doch heute auch geschrieben.
Echt? Habe ich überlesen.
Okay. Ja, oder habe ich es mir, habe ich es mir eingebildet. Aber nee, also eingebildet habe ich mir nicht dieses Gerücht, aber vielleicht habe ich es mir eingebildet, dass es bei Matzak steht. Aber Matzak wäre jetzt auch nicht gerade mit dem Prädikat glaubwürdig. Also von daher.
Halte ich jetzt für, also kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil, also ich glaube nicht, dass Ron aus Hannover weg möchte aktuell. Also das sieht ja alles andere danach aus.
Würde mich auch irritieren, ja.
Und der Verein, der wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, da jetzt schon wieder eine Baustelle aufzumachen auch unnötigerweise. Also
ja, zumal wir Martin Hansen jetzt haben gehen lassen. Ja, Wahnsinn.
Ja, genau.
Okay, mit einem kleinen Augenzwinkern. Ja,
aber trotzdem Nummer eins. Ne?
Also der Herzen. Also vielleicht meines Herzens. Sagen wir mal so.
Meines Herzens auf jeden Fall. Wir wünschen ihm alles Gute auf jeden Fall.
Odense ist eine gute Adresse.
Ja.
Absolut. Wobei sie jetzt gerade gegen den Abstieg kämpfen. Aber grundsätzlich Odense BK kennt man. Und
kennt man.
Finde ich okay, da als Nummer eins Hat alles richtig gemacht. Freuen wir uns für ihn. Ja. Wünschen ihm ein schönes Karriereende wie Niklas Hult in Schweden, er in Dänemark. Ich glaube, das ist eine gute runde Sache. Keine runde Sache ist es mit Julian Börner. Schon im Pokal ausgefallen.
Ja.
Dann unter der Woche aber irgendwie wieder im Training dabei. Und heute ist dann aber klar geworden auf der Pressekonferenz, reicht nicht. Also Julian Börner fällt aus für das Spiel gegen Paderborn. Gut, Kreins war jetzt nicht gefordert in Mainz.
Mhm.
Glaubst du, Luca Kreins kann ihn gleichwertig ersetzen? Also wir sind ja anfällig, gerade bei Standards. Also weiß ich nicht, mache ich mir...
Ja, aber also bei Standards mache ich mir jetzt weniger Sorgen, weil da war jetzt Bernie auch nicht immer der Fels
in
der
Brandung. Im Gegenteil, muss man sagen. Vielleicht sogar eine Stärkung. Kriegen wir keine individuellen Fehler Gegentore.
Also grundsätzlich sind das natürlich ganz unterschiedliche Spielertypen. Muss man dann auch sagen. Aber ich mache mir auf der Innenverteidigerposition da jetzt nicht, gerade nicht so viele Sorgen. Wenn da jetzt von den beiden jetzt noch wer ausfallen sollte, dann wird es natürlich schon ein bisschen enger irgendwie. Dann haben wir noch unseren Nachwuchs. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass Bernie da irgendwie noch deutlich länger ausfällt. Aber das kann natürlich passieren. Das ist auch ein Spieler, der ist nicht mehr... ist nicht mehr Mitte 20, ne? Also dann kommen natürlich schneller mal die Wehwehchen.
Wir kennen auf
der Position. Und ja, wir kennen das sehr gut, ja. Und gerade noch, der hat ein ja sehr körperbetontes Spiel. Das ist dann natürlich automatisch so.
Aber doch einige Böcke auch drin. Okay, machen wir uns keine Sorgen. Und Hendrik Weidand, dass er auch noch nicht spielfit ist, ohne Hände zu nahe treten zu wollen, ist okay.
Ja, also auch ihm wünschen wir, glaube ich, schnelle Genesung und dass er bald auch wirklich wieder zur Verfügung steht. Und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn er wieder da ist, ist er ein toller Joker für uns. Das war er in der Vergangenheit, das kann er auch wieder werden. Es ist gerade sportlich, aber keine Riesenschwächung, muss man auch sagen.
Ja. Was glaubst du, wen stellt er vorne auf? Also es ist so, ich meine, Bayer und Nielsen, funktioniert das?
Mhm. Ja, ich glaube schon, dass das funktionieren kann, weil Nielsen ein bisschen sich zurückfallen lässt wahrscheinlich und eher der spielende Stürmer ist, also der so drumherum spielt. Ich bin mir nicht sicher, also ich habe nicht das Gefühl, dass Leitl dazu neigt, immer ganz viel zu ändern. Also ich glaube, die Viererkette hat er jetzt soweit. Vielleicht
Mittelfeld kommt er eigentlich zurück. Auch, ne?
Mittelfeld hat er jetzt auch. Also Ondua ist Ersatz, bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass wir den von Anfang an ohne Not nochmal sehen werden als Sechser. Dem werden wir auch so schnell nicht nochmal als Außenverteidiger sehen.
Denke ich auch, ja.
Besuschkow und Louis Schaub wird er jetzt noch nicht rausnehmen, wenn da nicht irgendwie verletzungsbedingt was ist.
Demontage dann auch gleich, ne? Eigentlich, ne?
Wäre schwierig, weil die ja auch mit ganz viel Vorschusslorbeeren gekommen sind. Louis Schaub, am Rande möchte ich auch gar nichts mehr drauf kommen lassen. Der war vor kurzem mit seiner Familie im Landesmuseum, hat sich Dinosaurier angeguckt. Ganz hervorragende Entscheidung, möchte ich an der Stelle sagen. Also, der macht alles richtig. Wenn er das jetzt auf dem Platz noch überträgt und die richtigen Pässe spielt, perfekt. Bei Kerki bin ich mir so ein bisschen unsicher, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Oh, interessant. Ja, wir beide waren ja auch der Meinung, es wäre okay, wenn wir ihn abgeben. Und ich finde auch, ich werde mit ihm nicht ganz warm, ist schwierig. Bleibt unter seinen Möglichkeiten, ist kein Zehner, wird kein Zehner und war nie ein Zehner. Und muss da irgendwie trotzdem wieder so ein bisschen, ist überall und nirgends. Ist aber dann nicht genau das, was der Zehner bei Leitl machen muss, nämlich an der Strafraumkante warten, dass vielleicht nochmal ein Ball dahin kommt. Da ist er halt nie. Und das, ich glaube, das ist auch, da krankt unser System auch noch dran.
Ja, ich möchte auch mal prophezeien, wenn Sebi Ernst fit wäre, würden wir da nicht drüber sprechen.
Ja, glaube ich auch.
So.
Glaube ich auch.
Und das, was Kerk ansonsten ja ausgezeichnet hat, auch in der vergangenen Saison. Das konnte er jetzt bislang noch nicht so zeigen. Das sind seine Standards. Die sind leider auch nicht so genial. Also das haben wir schon besser gesehen.
Ja, absolut.
Also das wäre für
mich... Meinst du, der schießt noch welche nach Dereks Freistößen?
Ja, oh ja, gut. Mal könnte man auch drüber nachdenken. Also was der für einen Bums hinter seinem Schuss hat, ist schon phänomenal, muss man sagen. Aber natürlich ist er immer noch erster Freistoßschütze. Also da gehe ich schon von aus. Es ist aber eine Position, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man Nielsen vielleicht mal zurückzieht. Das war ja auch schon mal eine Idee, dass der auf der 10 spielt. Aber wen würdest du dann in den Sturm setzen?
Ja, Alex hat es ja kurz angedeutet, dass Paderborn konteranfällig ist. Also würde ich vielleicht versuchen mit dem klassischen Zentrumsstürmer. Ich würde da mal Sedi und Maxi zusammen vielleicht bringen, wegen Geschwindigkeit, weißt du? Also Ball erobern, beide steil schicken. Also im Zentrum ist Maxi, also Maxi ist kein Zentrumsstürmer. In meinen Augen. Der braucht Platz vor sich und muss mit seiner Geschwindigkeit kommen. Und Sedi ist ähnlich unterwegs. Und wenn wir dann mal, wenn Paderborn in einer Dreierkette spielt, wir sie überfallen, haben wir Räume. Diese Räume könnten wir bespielen. Und dann würde ich sagen, fände ich die Idee, mit Sedi und Maxi anzufangen, gar nicht so schlecht. Und dann aber jetzt nicht Nielsen raus, dann nicht falsch, den Kerk raus und dafür Habert auf der 10.
Genau.
Das wäre dann so meine Offensive. Das wäre meine Offensive. Ja. Also mehr Änderungen würde ich nicht vornehmen. Klar, Kreins kommt rein, das ist klar. Mittelfeld steht soweit, außer die 10, Kerk raus, dafür Nielsen ein zurück und dafür dann Sedi Teuchert vorne mit drin mit Maxi Bayer. Das wäre so eine Überlegung.
Meinen Augen. Würde ich mitgehen und das wäre ja auch so ein bisschen, würde ja passen zu dem, was Matzak jetzt geschrieben hat. Sedi Teuchert muss aus seiner Komfortzone herauskommen, was auch immer die sein mag, aber also ich meine, es ist ein guter Vorlagengeber, das hat er jetzt auch schon gezeigt, die Saison.
Der kann auch treffen.
Kann auch treffen. Warum nicht? Könnte man mal so versuchen.
Wärst du mit an Bord bei so einer
Offensive? Wäre ich mit an Bord. Würde ich nicht aufschreien, würde ich nicht sagen, um Gottes Willen, wie kann man das machen? Wäre auf jeden Fall eine Variante. Die Frage ist, also ein Einwechselspieler ist Kerk natürlich eigentlich auch nicht, ne?
Ah, hast du auch recht.
Naja, egal.
Also man beraubt sich dann einer Option. Also wenn er nicht eingewechselt werden kann, beraubt man sich dann einer Option? Oder was heißt nicht eingewechselt werden kann, aber wenn er halt kein Einwechselspieler ist, beraubst du dich dann nicht einer Option?
Ja, könnte man natürlich so denken. Auf der anderen Seite kannst du ihn natürlich auch nicht aus dem Kader nehmen, ne? Also das ist
aus dem Kader jetzt nicht gleich. Aber dann vielleicht doch starten lassen müssen.
Ach so, meinst du, musst ihn bringen von der... Ja, das kann natürlich auch sein. Das kann auch die Überlegung sein, die Leitl hat, ne? Dass er sagt, okay, ich würde eigentlich ganz gern mal anders spielen, aber dann habe ich keine Option von der Bank. Könnte sein, dass wir da bei einem Thema sind.
Aber also keinem Guten.
Also, aber das ist natürlich, aber es ist ein taktisches Thema und du musst ja manche Dinge auch beachten. Ne? Also wir sind ja beide altgediente Fußballmanager-Profis auch da muss man natürlich manchmal auf die Spieler gucken und wie sind die so drauf und was kann man mit ihnen machen und was sollte man lassen und so.
Habe ich nie gemacht. Das
sind natürlich auch alles Aspekte.
Hatte ich auch nie Erfolg. Also,
ja. Naja, nicht langfristig wahrscheinlich, aber du hast...
Nee, langfristig hatte ich keinen Erfolg.
Champions League hast du schon auch mal gewonnen, oder nicht?
Ja, jetzt mit den neuesten, also mit den neuen Spielen, ja, aber ich habe da auch immer also meinen Stiefel durchgespielt und du kannst ja safen und neu starten.
Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt.
Also... Dann spielst du auch mal 3 Saisons ohne Niederlage, das geht dann schon.
Ja.
Zufällig natürlich, ja. Nein, aber gut, halten wir fest, wir haben da Optionen und wir haben da auch eine Idee und hoffentlich hat Stefan Leitl die auch. Und was würdest du aber sagen, wie wird das Spiel ausgehen?
Was denkst du? Ich bin ja von Natur aus Optimist, insofern tippe ich auf ein 2:1 für uns.
Okay, wer macht die Tore noch als Bonus?
Maxi Bayer
macht
ein Tor und erstes Tor Habert Nielsen.
Könnte ich mit leben und ich sage, wir spielen nur 1:1.
Okay, wer macht das Tor?
Louis Schaub.
Oha, auch schön.
Ja, ich will ihn nicht kritisieren müssen. Ich möchte, dass er jetzt ankommt da wird ein Türchen ganz gut tun. Wobei ich sagen muss, im Pokal, das war eigentlich sein Tor. War Maxi Bayer wirklich dran? Okay, geschenkt. Aber Louis Schaub macht dann das 1-1. Also wir werden hinten liegen.
Ja, okay. Ja, aber das, naja, wäre auch nicht schlecht. Also wäre für die Moral auf jeden Fall auch ein Thema.
Wäre okay, genau. Wieder, dann diesmal nicht das Gegentor kriegen und Punkte aus der Hand geben, sondern ein Tor schießen und Punkte mitnehmen. Okay, halten wir fest. Wir beide glauben, wir verlieren nicht in Paderborn. Wäre okay, Punkt wäre okay, Sieg natürlich noch besser. Und dann mit dem Schwung, entweder mit leichtem oder mit starkem Schwung, ins Heimspiel gegen Jahn Regensburg. Also, liebe HörerInnen, das war es schon für Vorwärts nach weit vor dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Dennis, danke natürlich für deine Zeit. Du wirst sehr auch gerne. Nicht vor Ort sein, ne?
Leider nein. Ich sehr gerne. Das S5-Derby fehlt mir noch auf der Landkarte, ja. Aber...
Ist zu nah. Nee.
Ja, es ist, ja. Das ist ja, lohnt sich ja gar nicht.
Genau. Überall, wo du mit der S-Bahn hinkommst, das ist doch nichts Gutes. Also, ich werde auch nicht da sein. Ihr, die Hinfahrt, seid glücklich am Ende, kommt gut heim und bringt 3 Punkte mit. Und dann hören wir uns wieder in der kommenden Woche, wenn es wieder heißt, Vorwärts nach weit, der Hannover 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Bis dahin. Ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.